Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und Claudia Frick.
Ja, warte mal, ich glaube, wir haben es falsch. Du hast den Sendungsplan falsch an dich angepasst.
Entschuldige, ich habe den Sendungsplan.
Ja, ist egal. Das habe ich halt bei mich jetzt vorgestellt und du hast dich vorgestellt. Ist auch okay.
Ja, aber lassen wir so stehen,
Neues.
Oder?
Ja. Ja, hier, komm. Ja, wir sind immer noch dieselben Leute. Wir haben uns nur unterschiedlich angekündigt und
genau. Wir
sind trotzdem wieder dabei mit der Klimaforschung. Außerdem steht bei dir auch 114 und nicht 115.
Machst du? Ganz vielleicht habe ich den Sendungsplan 5 Minuten vor der Sendung noch okay. Schnell an der heißen Nadel gestrickt.
Ja, ist okay. Wir sind auf jeden Fall bei Folge 115. Und in der letzten Folge, die Folge 114 war, waren wir sportlich.
Das stimmt. Wir haben uns nicht viel bewegt, aber wir haben darüber nachgedacht, was passiert, wenn andere sich bewegen.
Genau, weil wir hier im Sommer jede Menge Sport, große Ereignisse stattfinden, Fußball, Europameisterschaft, Olympische Spiele, Tour de France, habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal Sport und Klima an. Und aus den vielen, vielen Möglichkeiten, wie man Sport und Klima betrachten kann, habe ich mir ausgesucht, die Folgen der Klimakrise auf den Sport. Also wie wirkt sich die Klimakrise auf die Ausübung des Sportes in Zukunft aus. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass man Olympische Sommerspiele wahrscheinlich nur noch in Schottland und Irland durchführen wird können, dass Olympische Winterspiele nur noch in Japan stattfinden werden. Und wir haben festgestellt, dass man, wenn man sich Fernsehübertragungen von Radsport anschaut, etwas übers Klima lernen kann.
Ja, und wenn man die dann wissenschaftlich analysiert, können alle was daraus lernen.
Ja, genau. Ja, das war der Sport. Und du hast gemeint, heute kommt eine dreckige Folge.
Ja, heute kommt eine dreckige Folge, weil inspiriert davon, von der Tagebau Hambach-Folge. Ich höre ja immer die Outtakes, weil am Ende, was Florian noch reinschneidet, ging es ja darum, dass mein Handy so dreckig war. Wir wussten nicht genau, ist es vom Tagebaustaub oder ist es dieser Sahara-Staub? Und deswegen dachte ich, ich will nochmal über Staub reden und über die Tatsache, dass er ja Dinge dreckig macht, natürlich nur so ein bisschen.
Ich weiß nicht, wann ihr die Tagebaufolge genau aufgenommen habt, aber ich kann mich erinnern, zu Ostern war viel, viel Sahara-Staub. Da bin ich gerade mit meiner Frau unterwegs gewesen. Wir haben so einen kleinen Kurzurlaub hier so eine Stunde in der Nähe gemacht. Und wenn wir da hingefahren sind, die Welt hat richtig so leicht dystopisch ausgesehen, weil wirklich dieser Sahara-Staub in einer Dichte da in der Luft stand, wie ich es bis jetzt noch nicht so gesehen habe. Also da war wirklich Nebel, aber halt eine andere Art von Nebel, weil der Nebel halt Staub war. Also das war sehr, sehr sichtbar und hat sehr komisch ausgeschaut. Also vielleicht war das auch die Zeit, wo ihr da eure Hambach-Folge aufgenommen habt, obwohl beim Tagebau wahrscheinlich auch tendenziell eher Staub ist.
Ja, also mit Staub, da ist immer viel, da ist immer viel der Staub. Das stimmt. Ich glaube, es war Mitte April.
Okay, nee, da war kein Ostern, oder?
Nee, da war kein Ostern, aber bei uns war trotzdem ein Sahara-Staub.
Ostern war 31. März, ja.
Du hast völlig recht, dass Tagebau immer dreckig ist und ich habe dazu nämlich noch eine Sache nachzureichen, weil das öfter mal so in der Diskussion aufkommt in Sachen Luftqualität oder Staubbelastung in den Tagebauregionen und ein Link zu einem Spiegelartikel aus 2017. Es gibt leider keine aktuellen Vergleiche, aber da gibt es so eine schöne Abbildung, die mal so ganz kurz illustriert, wenn du draufklickst, ein bisschen runterscrollst, dann könnt ihr ja mitmachen. Dann gibt es die Feinstaubkonzentration einmal am 29. Dezember 2016 und dann am 1. Januar 2017. Also Silvester versus oder Neujahr versus normaler Tag. Und dann sieht man, an Silvester ist halt alles an Feinstaubbelastung, nur so Kubikmeter, also Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ist sehr viel rot, also da ist super viel Feinstaub, einfach ne, Silvesterböller, die sehr viel Feinstaub in die Luft reinbringen und da ist alles rot und ein bisschen gelb und ich glaube nur ganz im Süden, da hat man so ein bisschen blau oder so ganz hier so Richtung Saarland und ganz im Osten wenig noch ein bisschen und an einem normalen Tag, also dem 29. Dezember, da ist eigentlich alles blau. Dann sind so ein paar gelbe Blobs und 2 rote Blobs. Einer irgendwie bei Dortmund und einer genau da, westlich von Köln, das Braunkohlerevier.
Ja.
Und der ist so rot wie an Neujahr, wenn die Silvesterböller knallen, der Rest von Deutschland. Und die Leute beschweren sich ja immer über die Feinstaubbelastung an Neujahr durch die Böller. Und das ist ja wirklich, man merkt es ja, dass das in der Luft hängt. Und wir haben das einfach das ganze Jahr.
Ich muss jetzt mal aus dem Gedächtnis Zahlen referieren, weil wir hatten auch bei unseren Science-Buster-Shows zu Silvester, hatte ich mal eine Nummer ausgearbeitet, wo es genau um Feinstaub und sowas gibt, damit schon Experimenten. Und ich glaube, ich zu erinnern, dass ich da erzählt habe. Und wenn ich es erzählt habe, habe ich irgendeine Quelle dafür dafür gehabt, die weiß ich jetzt aber nicht mehr, dass bis zu 2% der gesamten Feinstaubmenge Deutschlands nur an Silvester produziert wird. Also 2% der jährlichen Feinstaubmenge ist an Silvester.
Ja, wunderbar. Ja, und das sieht man, also auf der Karte sieht man ja das Feuerrot überall. Aber wir haben es halt immer. Also das ganze Jahr über ist bei uns in einem Braunkohlerevier Silvester oder Neujahr. Also es wird geböllert.
Ich weiß, wer Party macht dort in der Ecke. Die lustigen Rheinländer.
Ja, die lustigen Rheinländer mit ihren Tagebaupartys. Ja,
genau.
Die Karte wollte ich nochmal zeigen, weil das ja tatsächlich nochmal zeigt, ja, da ist tatsächlich immer viel Feinstaub, Staub, in dem Fall Feinstaub in der Luft. Und natürlich gibt es da so Luftqualitätsmaßnahmen mittlerweile, die sich so um die Tagebau bei uns drehen, weil der BUND mal wieder sich dafür eingesetzt hat, dass da tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden. Über die möchte ich jetzt aber gar nicht so groß reden.
Das heben wir uns für die Silvesterfolge auf.
Genau, das heben wir uns für die Silvesterfolge auf. Dann reden wir nochmal über Böller.
Obwohl, dieses Jahr sehe ich gerade, wir haben nur eine Weihnachtsfolge. Wir haben am 23. der Folge, aber nicht zu Silvester. Ach,
ja, vielleicht können wir aus der Weihnachtsfolge eine Weihnachts-Silvester-Folge machen, damit wir so vorbeugen, genau, den Leuten schon mal. Auf jeden Fall, das ist eine Quelle hier natürlich, die sich um Staub dreht. Aber mein Handy war ja auch ein wenig staubig wegen des Sahara-Staubs. Jedenfalls würde ich das mal als Kombination betrachten. Und dann hatte ich wieder die Frage, also die Fragen sind nicht neu, also die hatten wir auch schon öfter mal. Gibt es eigentlich mehr Staub oder genauer mehr Sahara-Staub, wenn die Klimakrise so fortschreitet? Die konkrete Frage hatten wir eigentlich noch nicht. Also nee. Damit haben wir uns noch nicht beschäftigt. Aber damit hängt natürlich zusammen, also wie verändert sich denn die Sahara mit der fortschreitenden Klimakrise? Und was macht nochmal der Staub eigentlich?
Genau.
Mit dem Klima, also wieder die Rückkopplungseffekte. Und die letzten zwei Sachen hatten wir schon mal im IPCC-Bericht. Da waren wir ja noch sehr beschränkt auf den IPCC-Bericht. Und das waren, glaube ich, Folge, ich habe es mir aufgeschrieben, 13 und 53. Und da haben wir darüber so ein bisschen gesprochen, über Staub und Verwüstung, also wie Dinge mehr zu Wüsten werden. Aber jetzt wollte ich halt nochmal neu drauf schauen und auf neuere Forschung.
Ich mache vielleicht noch einen Rückblick. Ich habe in Folge 79, habe ich gerade mal geschaut, auch schon mal über Staub gesprochen. Mhm. Und nur weil sich jetzt jemand vielleicht fragen sollte, warum Sahara-Staub, du hast gerade von Sahara-Staub gesprochen, gibt doch genug anderen Staub auch, aber tatsächlich, das habe ich damals erzählt, also der Sahara-Staub macht im Wesentlichen ja die Mehrheit des Staubs der Welt aus. Also alles das, was so an Staub rumfliegt, das meiste davon ist Staub aus Nordafrika.
Das stimmt, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge hattest du gesagt?
79.
Genau. Ich glaube, da hast du ja dich generell auf Staub.
Ja, da ging es um die Interaktion, also wie die Wolkenbildung und irgendwie sowas, wenn ich mich richtig erinnere, dran ging es.
Genau.
Und wie das in den Modellen eingebaut wird.
Die Folge ist ja auch schon wieder so lange her, oder?
Die ist weiß gar nicht. Zeit lang her. Das war, glaube ich, die erste Folge nach dem IPCC-Bericht.
Ich glaube auch. Ich glaube, 76 waren wir fertig oder sowas und dann haben wir noch Rückschau gemacht.
Februar 23 war das.
Okay, das ist schon wieder fast anderthalb Jahre her. Meine Güte. Ja, würde das gerne nochmal so aufgreifen mit dem Staub, weil es hat sich seitdem noch einiges an Forschung ergeben.
Genau, weil das, was wir damals eben, wie du gerade gesagt hast, nicht beantwortet haben, ist, wie verändert sich das? Ja, kommt da jetzt mehr Staub? Das ist eine Frage, die habe ich mir damals auch gestellt, wie wir da den Sahara-Staub zu Ostern gegessen haben. Ist das jetzt was häufiger kommt durch die Klimakrise? Oder ist es gerade Zufall, dass wir jetzt gerade so viel hatten? Mhm. Oder ist das so wie mit Extremwetter, kriegen wir jetzt Extremstaub?
Ja, genau. Also die Frage war meine Ursprungsfrage. Und ich hatte dann nochmal gedacht, ich gucke nochmal in die alten Folgen. Vielleicht hat das im IPCC schon eine Antwort gegeben, aber da war keine. Und dann habe ich tatsächlich ein Paper gefunden, das die Frage stellt. Also der Titel des Papers ist Can Global Warming Bring More Dust?
Okay, ja, das klingt vielversprechend, die Frage zu beantworten.
Genau. Ich dachte mir, wenn das Paper meine Frage nicht beantworten kann, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und genau, das gucken wir uns mal so ein bisschen an. Also du hast schon richtig gesagt, dass der Sahara-Staub oder generell so Nordafrika-Staub den großen Teil ausmacht, sind ungefähr ein bisschen mehr als 50%, die an Staub aus der Sahara und den umgebenden Regionen kommen. Das heißt, das ist wirklich die Hauptquelle. Deswegen ist es ja an sich schon wichtig, sich das anzugucken. Und ich glaube, 40% sind dann aus den asiatischen
Wüsten.
So, also es ist tatsächlich so, das sind die Hauptquellen. Deswegen ist es, wenn ich von Staub rede, 90% sind tatsächlich Staub aus Wüsten und der Rest sind andere Sachen, die nicht weniger wichtig sind, aber auf die wollte ich mich nicht so konzentrieren.
Ne? Ja, also und vor allem, wenn wir es aus europäischer Sicht betrachten, dann ist ja wahrscheinlich der Sahara-Staub auch wichtiger, obwohl vielleicht erklärst du dann auch noch, ob das ein globaler Zyklus ist. Das ist alles durchgemischt mit in der Atmosphäre.
Nee, das habe ich nicht. Das habe ich nicht mitgebracht. Aber es gibt so viel Forschung zu Staub. Das ist unglaublich. Die Leute mögen Dreck.
Ja, auch in der Astronomie. Das hat das nichts mit dem Staub zu tun. Auch Staub ist eine eigene Disziplin in der Astronomie. Oder wichtige Disziplin in der Astronomie.
Ich kann Staub studieren?
Ja, also interstellare Materie, das ist da die ganzen Wolken, wo die Sterne und Planeten aus entstehen. Staub, also Staub ist wahnsinnig wichtig. Wenn man Staub nicht versteht, versteht man das Universum nicht.
Stimmt. Ist der Mond nicht auch einfach ganz viel Staub?
Nee, da ist schon ein bisschen was Festes auch drin, aber obendrum ist Staub. Regolith ist der dort. Staub. Aber ja, wir bleiben beim Staub hier auf der Erde.
Gut, wir bleiben bei dem Staub auf der Erde. Und was die in dieser Studie gemacht haben, wenn sie sich fragen, kann das eigentlich mehr Staub bringen, ist natürlich das, was man immer tun sollte. Erstmal zu gucken, wie war es denn bisher?
Ja.
Nur um das nochmal zu wiederholen, also darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Die Menge an Staub seit 1950 wollen die sich angucken und nehmen Beobachtungsdaten. Also das kann man ja tatsächlich beobachten. Und haben auf den Blick darauf, wird es jetzt mehr, wird es weniger? Und wie hängt das zusammen mit verschiedenen Ursachen wie steigende Wind, Feuchtigkeit am Boden, Bodentemperatur, also solche Dinge. Und da gehen sie in die Vergangenheit zurück und sagen, ja, die Beobachtungsdaten zeigen klar, dass die Staubmenge, also die gemittelte, global gemittelte Staubmenge seit 1980 ansteigt. Wir kriegen mehr Staub. Also wir haben jetzt mehr Staub seit 1980. Das heißt jetzt, 1980, da waren wir jetzt ja schon, das ist nicht wie diese Vergleichszahlen, die wir sonst haben, so vor der industriellen Entwicklung, sondern da sind wir ja schon mittendrin. Und erst seitdem steigt es so stark.
Den 1980er Staub hatte ich wahrscheinlich auch schon unter meinen Schuhen.
Ja, locker. Ganz viel 1980er Staub. Ja, also wir haben eine steigende Staubmenge und zwar hauptsächlich deshalb, weil es außerhalb der Kernregionen, da wären wir jetzt wieder bei Sahara und anderen Wüsten, außerhalb der Kernregionen so einen starken Anstieg von Staub gegeben hat. Diesen Anstieg treiben eigentlich die drumherum befindenden Gebiete, aber trotzdem ist natürlich auch der Staub aus den anderen Gebieten relevant und wichtig und verändert etwas. So, aber wenn man jetzt mit so einem globalen Mittel arbeitet, gerade bei Staub, der ja nun nicht global gleich verteilt ist, sagt das wenig über die einzelnen Regionen aus. Das fand ich irgendwie nochmal wichtig, dass sie das auch so deutlich sagen. Globales Mittel, schön, aber wir müssen regional mal reingehen. Und dann haben sie jetzt versucht zu gucken, ja gut, was hängt denn jetzt hauptsächlich damit zusammen, dass es hier so eine Staubproduktion gibt und was, auf was reagiert die Staubproduktion denn sensibel?
Darf ich raten? Trockenheit.
Man könnte meinen, ne?
Ja.
Ja, also ich meine, wie gesagt, die Faktoren, die sie angeguckt haben, sind Feuchtigkeit, also da wäre Trockenheit das Gegenteil, Temperatur und Wind. Aber in den Hauptverursachungsgebieten, also Wüsten, da ist der Hauptgrund oder der Haupteinflussfaktor auf die Menge des Staubs entsteht, ist der Oberflächenwind.
Okay. Wie ist denn da Staubentstehung definiert? Also meinen die jetzt, Staub ist entstanden, sobald er irgendwie vom Boden in der Atmosphäre gelandet ist? Oder geht es da wirklich, da liegt jetzt ein Stein und dann kommt einer mit dem Hammer und haut drauf und dann ist Staub entstanden?
Nein, wie der Staub in die Luft kommt.
Okay, weil das habe ich gerade überlegt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht, wenn der Wind lang genug drüber brettert, dass dann auch der Stein irgendwie ein bisschen abgeschliffen wird und Staub entsteht. Aber klar, wenn es darum geht, wie kommt der Staub in die Luft, ja klar, Wind, ja dann ist das natürlich auch relevant, klar.
Genau, dann ist der Wind in den Gebieten relevant, weil da ist ja schon loser Staub am Boden. Und darüber haben wir in Folge 13 gesprochen, dass dann, wenn dann schon so ein paar Sandkörner unterwegs sind und die bombardieren dann den Boden, dann werden weitere losgetreten und dann entstehen diese großen Sandstürme. Genau, also wenn der Oberflächenwind sich verändert, dann hat das einen großen Einfluss in den Gebieten auf mehr oder weniger Staub. Und in den nicht hauptverursachenden Gebieten, also außerhalb, da ist es tatsächlich was anderes. Und da ist es tatsächlich die Oberflächentemperatur. Also wenn die Oberflächentemperatur ansteigt, dann ist das ein besonders gut verbunden oder ein sehr großer Link zu der Menge an Staub. Und zwar, weil, wenn die Oberflächentemperatur ansteigt, haben wir da ja Wärme und dann entsteht eine atmosphärische Instabilität, weil die Luft will ja aufsteigen. Und dann gibt es mehr Aufwind. Und der mehr Aufwind macht dann mehr Staub.
Okay, ja, kann ich verstehen, ja.
Genau, also da ist auch Wind beteiligt, aber die Ursache dafür ist nicht stärkerer grundsätzlicher Wind, wie so in der Westwindzone oder sowas, sondern lokal durch Temperaturanomalien verursachter Aufwind.
Okay.
Also das sind so die Unterschiede. Man kann sich das in Abbildung 12, wir machen mal wieder Abbildungen gucken.
Ah ja, hier ist 12, ja, die ist bunt.
Was man da so sieht, ist, also Europa, Nordafrika, Asien, Eurasien, so, also einmal so diese ganzen Ausschnitt, wo wir halt jetzt so diese hauptsächlichen Wüsten haben. Und dann sieht man drei Farbbereiche. Rot ist, da ist die hauptsächliche, der dominante Faktor für oder Verbindung mit Staubentwicklung ist Temperaturänderung.
Also Europa ist ausschließlich Temperatur eine Rolle.
Stimmt, genau. In Europa, so Südspanien, da ist es rot, das ist Temperatur, grün ist Wind. Das sieht man dann tatsächlich fast komplett über der Sahara. Aber auch da gibt es Bereiche, die sind rot, ne? Mit Temperatur. Über Russland in dem Bereich, ne, da haben wir ganz viel rot. Da ist es die Temperatur einfach der dominante Faktor. Und zwischendrin ist ein bisschen blau.
Ja.
Und blau wäre Feuchtigkeit. Also wenn sich die Feuchtigkeit verändert, hat das den größten Einfluss auf die Stauproduktion. Das gibt so ein bisschen, ja gut, was ist denn das da jetzt? Das ist östlich vom Schwarzen Meer. Genau, das sind eher so kleine Plöpsel. Genau. Also da dominiert die Feuchtigkeit, aber das ist eher so ein kleinerer Punkt. Und wenn man sich das so anguckt, dann kann man schon sehen, okay, wir müssen, wenn wir jetzt auf Projektionen schauen, generell daran denken, okay, wenn sich Wind verändert, dann ist das ein Indikator dafür, dass hier irgendwie mehr Staub entstehen könnte. Mhm. Also wenn wir hier mehr Wind haben, könnte hier, aber besondere, es muss ja nicht zwingend immer nur mehr Wind sein, können ja auch spezielle Windkonstellationen sein, ist hier mehr Staub und in anderen Gebieten ist es mehr, oh, hier steigt die Temperatur, da erwarten wir jetzt mehr Staub. Und dann wollen sie in die Zukunft gucken. Und in die Zukunft gucken machen wir ja mit Modellen.
Das heißt, wir müssen jetzt rausfinden, wie verändert sich die Feuchtigkeit, wie verändert sich die Temperaturen, wie verändert sich die Windgeschwindigkeit.
Genau, und das wissen wir ja eigentlich. Ja. Ne? Also man kann da ja die Szenarien reinstecken in so Modelle und das machen sie auch. Also was sie tun, ist, dass sie hier so neuen Modelle aus dem Aerosol Chemistry Model Intercomparison Project benutzen, also Aerosolmodelle, also Modelle für Staub und Partikel. Die werfen das da rein und die werden ja getrieben durch Szenarien und werden auch getrieben durch Output der Klimamodelle. Und ja, alle reproduzieren eigentlich relativ gut die räumliche Verteilung in der Vergangenheit. Also man muss ja erstmal gucken, können sie die Vergangenheit reproduzieren, bevor man in die Zukunft guckt. Und da sind sie gut. Also räumliche Verteilung, ne, wo ist besonders viel Staub, wo ist wenig, kriegen sie super hin. Auch diesen Jahreszyklus von Staub. Also wir haben besonders viel Staubproduktion global gesehen jetzt, ne? Also ganz viel Staub haben wir so im April, Mai zum Maximum. Und am wenigsten ja so im Januar, Dezember. Also einfach, weil das ist ja dann Nordhalbkugel Winter und der Hauptproduzent liegt ja nun auf der Nordhalbkugel. Also das kriegen die Modelle super hin. Das ist sehr vielversprechend. Wunderbar. Dann schaut man rein. Und dann haben sie sich angeguckt, wie gut können jetzt diese Modelle den Trend, den es ja gab, seit 1980, diesen Anstieg denn simulieren. Und das können sie nicht.
Okay, na gut.
Also nur wenige können das, diesen Trend simulieren. Und tatsächlich steht da der Satz, in most models, the trends of dust in the same period are negative. And are opposite of the MERA 2, das sind die Messdaten, showing an evident decrease.
Weiß man, warum das nicht funktioniert?
Nee.
Okay.
Also ich habe es jetzt im Paper nicht gefunden. Ich habe jetzt auch nicht noch weiter nachgeforscht, ob es andere Arbeiten dazu gibt, die sich ganz im Detail damit beschäftigen. Aber das ist gerade so the state of the art. Also das Paper ist von 2023 und ich hatte ja die Hoffnung, dass sich seit dem IPCC-Bericht da ein bisschen mehr getan hat, weil da stand nämlich auch nichts Konkretes dazu drin, einfach weil das noch nicht so gut abgebildet werden kann. Und das ist offensichtlich immer noch so.
Ja, also wenn man sich überlegt, ich meine, die Daten quasi, auf denen der IPCC-Bericht beruht, sind ja vermutlich so 2019, 20 rum. Mhm. Und dann, ja, hat man schon fast 5 Jahre wieder Forschung gemacht seitdem. Ja, aber okay, weiß man noch immer nicht gut.
Nee, weiß man noch immer nicht. Also die Modelle können diesen vergangenen Trend nicht abbilden. Und dann ist natürlich, jetzt gucken wir damit in die Zukunft, auch eine sehr, sehr vage Angelegenheit. Und ich habe dann das Paper noch weitergelesen, aber also finde ich ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie gut sind die denn jetzt im Abbilden von der Zukunft. Mhm. Also wir sind noch nicht so viel weiter als das, was wir im IPCC-Bericht hatten. Das finde ich sehr schade, aber das ist der Stand. Mhm. Das heißt, wir wissen noch nicht exakt, wie das alles passiert, weil natürlich, ne, also man kann man ein bisschen so spekulieren, wir machen Klimavorhersagen, das ist ja schon sehr komplex. Und dann müssen wir jetzt regional runtergucken auf den Wind, auf den Niederschlag, auf die Entwicklung der Bodenfeuchtigkeit, auf die Landnutzung, die sich da verändert. Du erinnerst dich, dass auch die Landnutzung ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Das wissen wir ja noch gar nicht.
Ne? Wald ist eher weniger staubig als eine Wüste, ja.
Ja, und das muss man ja alles in die Daten genau reinfüttern, wie sich das auch, also jetzt in der Vergangenheit alles verändert hat, aber auch in Zukunft. Also es sind einfach super viele Unsicherheiten, die alle zusammenkommen und sich dann in der Vorhersage, dass wie viel Staub gibt es eigentlich, total überlagern. Mhm. Also das ist super schwierig, weil es einfach dieser kleinskalige Prozess ist, der halt auch ganz am Ende der Kette steht von all den anderen Vorhersagen. Und natürlich ist das mit Unsicherheiten behaftet. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich werde das im Auge behalten, ob es da dann Forschung gibt. Weil ich würde jetzt sagen, da müssen wir erstmal sagen, further research is needed. Also wir brauchen mehr Forschung. Aber es hat sich in der Vergangenheit was verändert. Und aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, wovon hängt das denn alles ab, können wir schon eigentlich erahnen, es wird sich natürlich was an der Staubmenge ändern. Wie genau die Veränderung aussehen wird, finden wir dann später hoffentlich genauer heraus. So, und da habe ich gedacht, das fand ich jetzt noch nicht so befriedigend. Und dann hatte ich ja gefragt, was passiert eigentlich mit der Sahara? Weil, wenn wir noch nicht genau wissen, auch nicht genau wissen, wie jetzt die Staubmenge sich verändert. Das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt erstmal gucken müssen, wie sieht eigentlich die Sahara in Zukunft aus?
Genau, wird die größer, wird die kleiner? Was machen wir damit?
Genau, was passiert denn da? Und das ist ja noch so, genau, das ist einer dieser vielen Unsicherheitsfaktoren. Und das habe ich mir in einem anderen Paper angeschaut. Und das Paper ist von einer Forschungsgruppe aus Kanada und China, die ja sich anschauen, wie die Sahara jetzt reagiert auf verschiedene Klimaszenarien. Sahara Desert in Response to 21st Century Climate Change, auch aus 2023. Also ich habe jetzt immer versucht, die neuesten Paper zu finden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Erst recht nicht wie viel Staub habe ich eigentlich auf meinem Handy, sondern auch lokal. Ne? Also selbst kleine Veränderungen der Wüstenausbreitung, also ob es jetzt weniger oder mehr wird, hat ja für die verschiedenen afrikanischen Länder sehr, sehr hohe Wichtigkeit, einfach weil die sind sehr vulnerabel gegenüber diesen kleinen Veränderungen. So was Lebensmittelsicherheit oder sozioökonomische Entwicklung anbelangt, weil ob da nun mehr oder weniger Regen fällt, ist in so einer schon sehr trockenen Gegend einfach ein super wichtiger Punkt.
Ja.
So, also für die ist es super wichtig, das genau zu wissen. Dementsprechend ist wichtig, dass man da genau Vorhersagen machen kann. Und dieses Paper, das richtig gut. Das Paper ist super. Ich fand super. Ich fand das Paper sehr, sehr gut. Man kann sich das Paper in Ruhe selber anschauen und auch die Bilder anschauen. Die haben da wieder Abbildungen drin, über die ich auch ein paar kurz mal angucken möchte. Was die nämlich anders machen als bisherige Studien, ist das Spannende. Also bisher war es immer so, dass man versucht hat, die Sahara-Ausbreitung daran festzumachen, also welchen Vegetationsindex hat es denn? Also wo wächst wie viel und was? Und das im Zusammenhang mit der Niederschlagsmenge. So, ne? Also wir haben jetzt eine bestimmte Vegetation, wir wissen jetzt, wo fällt wie viel Niederschlag, und dann kann man das zusammenbringen und sagen, okay, hier ist ungefähr die Ausbreitung der Sahara und wir setzen einen Schwellwert an Niederschlagsmenge, die uns die Grenze der Sahara definiert.
Ja.
So, weil wir sehen, okay, ab hier ist keine Vegetation mehr. Was ist denn jetzt hier der Niederschlagswert? Der sieht so aus. Okay, dann definieren wir ungefähr 200 Millimeter pro Jahr. Niederschlag braucht man und alles, was weniger hat, das ist Sahara. Beziehungsweise grenzt die Sahara von der Sahelzone ab, also diese Übergangszone zur Savanne. Diese 200 Millimeter pro Jahr Niederschlag war immer so das State of the Art. Natürlich ist das jetzt global gemittelt. Man kann das natürlich auch wieder saisonal machen. Dann hat man andere Grenzwerte. Winter und im Sommer oder in der Trockenzeit und in der, was ist denn das Gegenteil von Trockenzeit?
Regenzeit.
Ich wollte gerade Feuchtzeit sagen und das ist eindeutig falsch. Genau. Und so und mit ähnlichen Methoden wurde dann immer so umgegangen. Dieser Schwellwert mit dem Niederschlag ist natürlich jetzt erstmal sehr subjektiv. Also den setzt man ja fest, natürlich nicht komplett out of the blue. Also natürlich ist das ein sehr auf Vegetation und Vergleich angelegter Schwellwert, aber trotzdem könnte man den ja auch leicht anders setzen. So, und der wurde einfach von Menschen festgesetzt, dieser Wert. Und da wir nun mal wissen, dass Niederschlagsvorhersagen in Zukunft für den Klimamodellen ja auch sehr mit Unsicherheiten verbunden sind, ist das da natürlich besonders sensibel, wenn man da so einen harten Schwellwert reinsetzt und dann sind die Vorhersagen für den Niederschlag in Zukunft ein bisschen unsicher und dann ist so ein harter Cut-off-Wert vielleicht gar nicht die beste Idee. Sondern man sollte vielleicht einfach ein bisschen variabler sein, weil die Klimamodelle haben ja so ein Spread, also die gehen ja auseinander und die zeigen uns ja eine Wahrscheinlichkeit eher, wo kommt wie viel Niederschlag, wie viele Klimamodelle sagen in diesem Gebiet, da fällt viel Niederschlag und wie viele sagen in dem Gebiet nicht. Und das haben viele Studien gar nicht abgedeckt. Also die nehmen ein Klimamodell, definieren dann da die Sahara und schauen sich das an. Und mit einem Klimamodell kriegst du die Unsicherheit gar nicht abgedeckt.
Okay, ja.
Ja, also du hast eine harte Grenze. Du hast dann die 200 Millimeter pro Jahr Niederschlagsgrenze und guckst sie dir in dem einen Modell an. Und die gucken sich das jetzt an über mehrere Klimamodelle. Also die nehmen ein Ensemble wieder, ne? Also wieder viele Klimamodelle zusammen und wenden dann so ein wunderschönes statistisches Verfahren an. Das haben wir wahrscheinlich auch schon 15 Mal genannt, wie dieses Verfahren heißt, also dieses ich kann es immer noch nicht aussprechen, Bayesian Discriminant.
Der Typ, der es erfunden hat, hieß Thomas Bayes und dann Bayesian, ja, irgendwie so.
Also ein Ensemble Bayesian Discriminant Analysis, also wo man tatsächlich die Modelle anschaut und mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Also man setzt keinen harten Schwellwert, weil es ja eben viele Modelle gibt, sondern schaut, wie ist eigentlich die Kombination all der Modelle? Wie viele sagen denn, da ist jetzt viel Niederschlag oder wenig Niederschlag? Und dann mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es dann die Wüste, die Übergangszone oder die Nicht-Wüstenzone? Und dann anhand der Wahrscheinlichkeiten schaut, was überlagert jetzt. Die Mehrheit der Modelle sagt, welche Zone ist es. Und dann wird dieser Gitterpunkt zugeordnet quasi, das ist jetzt eine Wüste, weil das die Mehrheit der Modelle sagt. Und je nachdem, wie viele das auch sagen, kann man ja dann auch eine Wahrscheinlichkeit angeben, ne? Also wie sicher das ist oder eben auch nicht. Und das tun sie. Also sie schauen erstmal an, wie definieren wir das jetzt in den Daten, die wir haben, also Vergangenheitsdaten, also die Grenzen der Wüste versus Niederschlag. Daraus haben sie dann so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für Niederschlag in jeder Zone, also wie wahrscheinlich ist welcher Niederschlag in welcher Zone, um dann auch diese Heterogenität abzubilden. Und dann rechnen sie eben diese Statistik aus, lassen die Modelle laufen und vergleichen dann das. Da gibt es eine wunderschöne Abbildung, wenn man sich dieses schematische Ablauf anschauen will, ist Abbildung 1, aber würde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Da kann man nur so schön sehen, wie diese Wahrscheinlichkeitskurven sich überlagern und wie man dann auswählt.
Da schaue ich jetzt ganz kurz drauf, so, jetzt ist wieder weg. So.
Ist wieder weg, sehr gut. Genau. Aber ich finde es sehr, sehr schön, wenn man hier nochmal sehen kann, dass hier so sich methodisch einfach was weiterentwickelt hat und man hier jetzt so einen Blick drauf wirft. Und sie schauen sich dann aber nicht alle Klimamodelle an. Also sie haben, glaube ich, 14 Modelle angeschaut und haben dann geguckt, wie viele können denn jetzt, da sind wir ja wieder, bei demselben wie beim Paper vorher, können denn die Vergangenheit gut machen. Und davon können das tatsächlich 10 wirklich gut.
Immerhin.
Und dann sind es weniger. Genau, sind dann 10 von 14, die die Vergangenheit gut abdecken. Und mit den 10 arbeiten sie dann für die Zukunft weiter. Und das wäre das, ne, wo wir gerne auch hinwollen bei der Frage, gibt es jetzt mehr Staub oder weniger? Hier sind wir schon so weit, was die Sahara-Ausdehnung angeht. So, und dann schauen sie das sich für 2 Szenarien an, und zwar für die SSPs, unsere
Shared Socioeconomic Pathways.
Genau. Heute habe ich es mit Wörtern. Für die 2 Shared Socioeconomic Pathways 2 und 5, also 2, 4.5 und SSP 5, 8.5. Also das ist eigentlich so schon schlecht und dann wirklich ganz schlecht.
Ja.
So würde ich sie klassifizieren. Ja. Also SSP 2 im 4,5 ist schon schlecht und SSP 5, 8,5 ist schon richtig schlecht.
Genau, ja.
So, und aber wir wissen ja, wir rasen auf richtig schlecht zu. Von daher lohnt sich's anzugucken. Natürlich gibt's da dann auch mit diesem Ansatz viel Unsicherheit, ne? Also streiten sie nicht ab. Also auch da ist natürlich viel Unsicherheit drin. Aber die sind ja jetzt viel robuster dadurch, dass sie mehrere Modelle haben und mit diesen Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und was sie sehen in den Ensemble an Modellen ist, dass sich die Sahara nach Norden verlagert.
Okay.
Also sie wandert von ihrer Position, in der sie jetzt ist, nach Norden.
Also nach Norden, das überrascht mich. Eigentlich hätte ich gedacht, so im Norden, da kommt dann immer mal das Meer und nach Norden wird es auch kühler. Ich hätte gedacht, wenn sie wohin geht, dann nach Süden, aber.
Wo soll sie denn im Norden hin? Da ist ja Meer, genau. Ja. Nein, es gibt ja tatsächlich am Mittelmeerrand, also so im Nordwesten, hier so Norden von Marokko oder Algerien, Tunesien, da ist ja durchaus noch die Übergangszone, also da ist tatsächlich noch, also, naja, es ist nicht Wüste. Das heißt, da ist noch Potenzial, diesen letzten Streifen, der da ist, auch in Wüste umzuwandeln. Und im Süden haben wir natürlich ganz viel Möglichkeit zu wandern. Also da sind ja die eher grünen Bereiche und dann Übergangszone und Wüste. Also das geht ja so rüber über die Niger, Tschad, Sudan, ne? Also diese ganze Grenze Äthiopien.
Ja, also wenn das da noch Platz ist, aber ich habe gedacht, dass wenn es wo heißer und wüstiger wird, hätte ich gedacht, das kommt eher so vom Äquator her. Aber okay.
Ja, das im Prinzip tut es das ja auch. Also Nordwärtsbewegung bedeutet ja, dass im Süden die südliche Grenze sich nach Norden verschiebt und die nördliche Grenze sich auch nach Norden verschiebt.
Ja, aber das heißt, dass es im Süden weniger Wüste wird.
Ja, das tut's.
Okay.
Ja, das tut's. Also, ja, wirklich. Also das bedeutet tatsächlich, da die Länder, die werden wahrscheinlich in einem Gebiet leben, das künftig, jetzt ist es ein globaler Mittel im Moment, nicht dann zur Wüste zählt oder Übergangszone, also quasi Übergangszone ist. Da verändert sich was für die. Eine Richtung, an die sie sich auch anpassen müssten. Ist jetzt vielleicht nicht eine negative Entwicklung, aber man muss sich natürlich anpassen.
Gut, dann müssen wir in der Ruhe noch drüber nachdenken, ob ich nachvollziehen kann, warum das genau so ist. Aber wenn das so ist, dann machen wir mal damit weiter.
Sie bezeichnen das auch sehr, sehr interessant, hier, diese eine Stelle. In addition to the significant northward creeping of the non-desert zone, northward creeping, die krabbelt so nach Norden. Genau, also diese Nicht-Wüstenzone bewegt sich nach Norden, gibt es tatsächlich auch eine Ausweitung dieser Zone, die eben nicht mehr Wüste ist, so hier Richtung Osten, so Kenia, Äthiopien, Somalia. Und das ist global gesehen erstmal der Fall. Also in beiden Szenarien kann man das sehen, natürlich deutlicher in dem heftigeren Szenario. aber es ist allen zu sehen. Man kann sich dann anschauen, wie es in Zukunft aussieht. Da gibt es eine Abbildung zu. Ist interessant, ja, aber man hatte dann nicht den Vergleich zu, wie sieht es eigentlich gerade heute aus? Und dann habe ich so gedacht, okay, da fehlt mir gerade die wichtige Information, die mich interessiert. Sie haben aber zum Glück noch Abbildungen, die sich dieser Sache annehmen. Und zwar zoom doch mal in Abbildung 6 rein.
Okay, Moment, Abbildung 6, hier ist 5, hier ist 6, oh, das ist ja langweilig, das ist so, da sieht man fast nichts. So, ja, okay, ja, jetzt, die ist nicht so bunt wie die andere. Gut, hab sie offen.
Also, ja, das, genau, also die Abbildung 5 ist deutlich bunter, das ist die, die uns sagt, wie viele Modelle sagen eigentlich, hier ist Wüste oder hier ist keine Wüste, aber die vergleicht das eben nicht mit, wie war es denn früher? So, das fand ich dann noch nicht so hilfreich. Deswegen gehen wir zu Abbildung 6. Was man da als erstes sich anschauen kann, ist, man hat eine braune Linie, so eine durchgezogene Linie. Mhm. Die schließt das ein, was Wüste ist.
Okay, so. Ja.
Und zwar in den oberen Paneln für 2040 bis 2049 und in den unteren Paneln für 2080 bis 2099. Und links für das schon schlechtes Szenario und rechts für das wirklich schlechte Szenario.
Tut mir schwer, da einen Unterschied zu sehen.
Ja, genau. Also den Unterschied in der Linie sieht man auch nicht. Aber es ist erstmal wichtig zu sehen, dass da diese Linie da ist. Und in blaue Linie, die ist im Süden, die umfasst die Nicht-Wüstenzone. Und alles, was dazwischen ist, ist diese Übergangszone, so Sahel und so. Ne? So, und es gibt, das sieht man in dem moderateren Szenario kaum, aber in dem heftigen sieht man es gibt so eine braun gestrichelte und eine blau gestrichelte
Linie. Ach Gott, das ist ja.
Na, hier, das zoomen aber. Sie bitte rein. Also die Darstellungsart könnte man nochmal überdenken. Mhm. Das ist aber halt, so war es mal, so ist es jetzt. Also so ist die Wüstenausbreitung in den letzten Jahren gewesen. Und da kann man dann einen Unterschied erkennen. Und die Unterschiede sind grün schattiert, wenn sich es quasi zu einem feuchteren, also weniger Wüste bewegt, oder gelb schattiert, wenn hier entsteht mehr Wüste.
Okay.
So, und dann sieht man im Süden, die blaue Linie verschiebt sich nach Norden, da ist ein bisschen grün, also die Nicht-Wüstenzone breitet sich da ein bisschen aus. Und zwar jetzt zum Beispiel für das, halbwegs moderate Szenario passiert das hauptsächlich im Tschad. Und wenn es weiter in die Zukunft geht, dann sieht man ein bisschen mehr kleinere Bereiche, aber von West nach Ost überall sieht man das so ein bisschen.
Die Mittelmeerküste wird wüstiger und weiter unten wird es übergangszoniger.
Übergangszoniger, genau. Ich finde, man sieht es am besten, natürlich sieht man es am stärksten, wenn man in das heftigste Szenario reinschaut und dann eben in den weit entfernten Zeitraum. Da sieht man ganz deutlich, dass im Nordwesten, also Marokko, Algerien, Tunesien an der Küste, da die Wüste sich ausbreitet bis fast ganz zur Küste. Da ist viel gelb. Aber auch hier bei Mauretanien.
Ja, das ist da drüben, genau, ja.
Da genau. In Senegal, da tatsächlich hat man auch mehr Wüste. Also da ist tatsächlich eine Ausbreitung leicht nach Süden zu sehen. Aber in dem restlichen Gebiet vom Übergangszone sieht man, es hat sich alles nach Norden verschoben.
Mhm. Okay.
Ja, also es gibt tatsächlich Gebiete dann eben, die in der Äquatorregion liegen, wo mehr Niederschlag zu finden sein wird, wo weniger Wüste sein wird. Dafür werden Gebiete im Norden mehr Wüste haben. Und ich finde, die Abbildung, wenn man sie mal sich angeguckt hat und verstanden hat, man kann schon was mitnehmen, aber die haben da noch viel mehr Informationen reingesteckt, auf die ich jetzt gar nicht genau eingehen will, die das dann halt ein bisschen schwierig macht. Was ich noch anmerken wollte, dass das jetzt global, das sieht natürlich saisonal nochmal anders aus. Also wenn man sich irgendwie die Trockenzeit anschaut, das ist Abbildung 7, wenn du da nochmal runterscrollen magst. In der Trockenzeit sieht das krass anders aus. Da gibt es tatsächlich hier im Osten, also Äthiopien, Kenia, Somalia, eine krasse Verschiebung.
Ja, definitiv. Ja. Die ist deutlich sichtbar.
Genau, da gibt es in dem heftigen Szenario und ganz weit in der Zukunft deutlich mehr Bereich, der jetzt keine Wüste mehr ist und der jetzt dann feuchter ist, genauso wie es mehr Übergangszone gibt, wo vorher Wüste war. Also das ist richtig eine krasse Verschiebung, während es da im Westen dann wieder eher die Ausbreitung der Wüste nach Süden gibt. Also in der Trockenzeit sieht es anders aus als natürlich im Jahresmittel.
Ja.
So. Und hier sieht man auch ganz krass, wenn man nochmal nach Nordwesten guckt, an die Küste zum Mittelmeer, da ist einfach alles Wüste jetzt.
Ja, das ist wüstig. Ja, da ist nichts mehr übrig, was keine Wüste ist.
Genau, da ist nichts mehr übrig, was keine Wüste ist. Also das sind die Veränderungen in der Trockenzeit. Also natürlich in der Wet-Season, in der Regenzeit, verschiebt sich eigentlich die Südgrenze auch nach Norden. Also da haben wir so eine Unterscheidung noch nach den Seasons, aber so sieht die Zukunft der Sahara aus. Und das ist eine echt spannende Arbeit gewesen, finde ich.
Gut, aber jetzt wissen wir, wie die Sahara sich verändert und jetzt müssen wir das noch umsetzen in Staub.
Ja, das müsste man jetzt noch umsetzen in Staub, aber da ist ja wieder das Problem, dass wir das mit den Modellen noch nicht können.
Ja, noch egal, das müssen wir noch, das fehlt uns noch, das brauchen wir noch.
Ja, so bitte, genau, jetzt weiter geht's, ja. Ja, also das waren meine zwei Paper, die sich um Dreck und Staub drehen.
Okay, das heißt, wir wissen jetzt noch nicht eindeutig, was mit dem Staub in Zukunft sein wird.
Nein, wir wissen, dass die Sahara sich nach Norden verschiebt, dass sie das unterschiedlich stark in Trockenzeit und Regenzeit macht. Mhm. Wir wissen, dass es in der Sahara einen starken Zusammenhang zwischen der Windgeschwindigkeit und der Staubproduktion gibt. Aber wie sich das jetzt genau darauf auswirkt, wie viel Staubmenge künftig sich in der Atmosphäre befindet, ob es mehr wird, weniger wird und wo genau, wo wird es auch mehr oder weniger, das ist immer noch aktuelle Forschung und da wird noch dran gearbeitet und ich bin gespannt, was in den nächsten ein, zwei Jahren dazu an Artikeln und an Forschung erscheint.
Ja, bin ich auch gespannt, weil das ja wirklich spannend ist, weil dieser Sahara-Staub, das ist ja wirklich was, was ja zumindest wir hier immer gut mitbekommen. Ich meine, gut, die Leute, die da in der Sahara wohnen, die kriegen den Sahara-Staub deutlich mehr mit als wir, aber das ist ja immer noch ein mediales Thema, wenn der Sahara-Staub kommt. Das ist ja, was wirklich so in den Nachrichten gesagt wird. Sahara-Staub ist unterwegs. So, also vermutlich eher als Aufmerksamkeitsthema, jetzt nicht, weil der Sahara-Staub irgendwelche dramatisch schlimmen Dinge macht bei uns, außer Autos schmutzig, meinetwegen. Aber wir haben ja auch schon mal über die gesundheitlichen Auswirkungen gesprochen. Also das ist natürlich schon auch problematisch, wenn es viel Sahara-Staub ist, dann kann das durchaus Probleme auch für die Gesundheit machen. Ich glaube, so das auf dem Niveau, wo es bis jetzt war, war es jetzt nicht so schlimm, der Sahara-Staub. Also jetzt nicht so schlimm wie der Feinstaub, den wir mit unseren anderen Aktivitäten produzieren. Aber gesund ist er nicht.
Nee, er ist nicht gesund und dieser Sahara-Staub hat ja so ganz spezielle Eigenschaften. Mhm. Und das finde ich halt auch einfach nochmal spannend und deswegen ist es halt so wichtig, dass man den genau irgendwie vorhersagen kann, wie es damit jetzt weitergeht, weil die Eigenschaften könnten sich ja auch noch verändern. Also es wäre ja noch ein Schritt weiter. Du hast die Menge, die sich verändert und dann hast du aber der Sahara-Staub an sich, könnte sich ja auch nochmal verändern, weißt du?
Ja. Ja, spannend. Ja, genau. Da schließt sich auch wieder der Kreis zur letzten Folge, weil da habe ich ja über den Sport erzählt und wie sich die Klimakrise auf den Sport auswirkt und was ich da nicht erwähnt habe, weil es da die Forschung wahrscheinlich noch nicht in dem Ausmaß gab, wie du gerade erklärt hast, weil es die Forschung dazu noch nicht in dem Ausmaß gibt. Aber wenn dann wer Staub ständig kommt, naja, dann tust du vielleicht auch schwer, wenn du da gerade irgendwie ein großes Event hast, irgendwie Rad, Rundfahrt, Fußballmatch, was auch immer, Leichtathletikfestival und dann ist da auf einmal irgendwie die Luft voller Staub. Dann möchte man vielleicht auch nicht irgendwie tief einatmen beim 100-Meter-Sprint oder so.
Nee, das möchte man dann wirklich nicht, weil der Staub lagert sich ein bisschen in der Lunge ab.
Ja, also das hat dann vielleicht auch noch Auswirkungen. Ja, spannend, spannend. Da werden wir auch da noch schauen, was die Zukunft bringt an Staub und was die Zukunft bringt in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Das werden wir sehen, da geht es auch um etwas, was wir in der Form so noch nicht in unserem Podcast behandelt haben, wo man sich auch auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt denkt, dass es was mit Klima zu tun hat, aber wo sich dann vermutlich nächste Woche rausstellen wird, dass es anders ist, denn es geht um Spiele.
Ja.
Du hast gesagt, du wirst was über Spiele erzählen.
Wir reden über Spiele. Spiele und Klima.
Bin ich gespannt so, was man aus Monopoly über Kapitalismus und die Klimakrise lernen kann.
Oder was man aus Mensch ärgerlich
über Klimakommunikation lernen kann.
Immer gegenseitig rausschmeißen.
Nee, also ich bin gespannt, ich kann mir gerade gar nichts vorstellen drunter, aber ich bin sehr gespannt, was Spiele und Klima, wie das zusammenhängt.
Das finden wir dann in zwei Wochen raus, gemeinsam.
Ja.
Und bis dahin könnt ihr uns natürlich wie immer Fragen schicken, Feedback geben oder irgendwelche anderen Nachrichten zukommen lassen, was auch immer ihr möchtet. Entweder natürlich wie immer unter der Folge. Da findet ihr auch die Shownotes von heute. Vielleicht ja auch mit Abbildung.
Ja,
gucken mal. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast@dasklima.fm, damit wir wieder E-Mails bekommen, über die wir nachdenken müssen, ob wir sie beantworten können. Und ja, nein, vielleicht und wie. Aber wir werden uns auf jeden Fall, also wir lesen sie ja alle auf jeden Fall durch und wir kommen auch immer wieder darauf zurück. Ja, und das heißt, bis in zwei Wochen haben wir jetzt alle mal darüber nachzudenken, was Spiele mit dem Klima zu tun haben.
Ja, ich werde darüber nachdenken und bin gespannt. Und wenn ich mir irgendwelche Spielregeln vorher durchlesen muss, sag Bescheid.
Also ja, ich schick dir die Spielregeln zu.
Okay, wunderbar. Passt. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin.
Dann.
Und tschüss.
Tschüss.
dann werde ich mich jetzt, was mache ich jetzt? Wahrscheinlich Podcast schneiden, wenn sonst nichts ansteht. Vielleicht gehe ich einfach mal, ich tue mal Mittagessen, vielleicht mache ich das mal.
Ja, das ist eine gute Idee. Mach doch mal was für dich.
Ja, genau.
Passt. Oder spiel doch eine Runde Fußball vielleicht.
Ja. Oder fahr an. Nee, hier regnet es gerade draus. Also das ist das. Gerade angefangen zu regnen.
Bleib drin. Okay, gut.
Passt.